Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 4. September 2022, gleich dem 13. Schahribar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend hören Sie die Wiederholung von der letzten Folge unseres Hörerpostprogramms »Wir und unsere Hörer«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt, die Islamische Republik hat die siebenköpfige Drachen der Arroganz zurückgedrängt. Außenminister Amir Abdullahian trifft designierten iranischen UNO-Botschafter. UN-Sicherheitsrat verurteilt jüngsten Terroranschlag auf Moschee in Herat. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, die Islamische Republik hat die siebenköpfigen Drachen der Arroganz zurückgedrängt. Die Islamische Republik Iran habe laut dem Oberhaupt der Islamischen Revolution mit Inspiration von den Ahlul Bayt, Familie des Propheten, die siebenköpfigen Drachen der Arroganz zurückgedrängt und den Weg für den Fortschritt geebnet. Bei einem Treffen der Mitglieder der Ahlul Bayt Weltversammlung sowie der Teilnehmer des 7. Kongresses dieser Versammlung in Teheran nannte Ayatollah Khamenei das Oberhaupt der Islamischen Revolution am Samstag die Größe und Popularität der Ahlul Bayt alaihimus salam in der islamischen Welt beispiellos und unterstrich, dass die Islamische Republik als die erhobene Fahne der Ahlul Bayt alaihimus salam gegen das Herrschaftssystem glaubt, dass es in der islamischen Welt keine wirkliche religiöse, ethnische, sektierische und rassische Trennlinie gibt und dass die einzige markante und wirkliche Trennlinie die Abgrenzung zwischen der islamischen Welt und der globalen Front des Unglaubens und der Arroganz ist. Die Islamische Republik habe heute als Modell und vitale Realität Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Arten von Feindseligkeiten und Angriffen bewiesen und diesen neu gewachsenen Schössling in einen alten Baum verwandeln können, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Vorbild zu sein bedeute natürlich nicht, der politischen Struktur der Islamischen Republik Iran zu folgen, sondern sich an die Prinzipien und Grundsätze von Imam Khomeini Rahmatullah alaih zu halten, ergänzte er. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution bezeichnete ferner die Ermutigung anderer Nationen, sich gegen Mobbing zu wehren, als einen der Gründe für die Wut des Herrschaftssystems und seine Feindschaft und sagte, die Neutralisierung der kriminellen Pläne der USA in verschiedenen Ländern, von denen Daesh ein Beispiel gewesen sei, habe eine dichte Propaganda von Iranophobie und Schiitenphobie verursacht und den Iran beschuldigt, sich in Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Ayatollah Khamenei bekräftigte ferner, dass sich die Islamische Republik Iran in die Angelegenheiten anderer Länder nicht einmische und nannte die entsprechenden Vorwürfe der Hegemonialmächte als Folge ihrer Unfähigkeit, den bedeutenden Fortschritt des islamischen Systems zu verhindern. Natürlich sollte sich jeder der arroganten Politik bewusst sein und sie nicht mittragen, fügte er hinzu. Des Weiteren bezeichnete das Oberhaupt der Islamischen Revolution die derzeitige Politik der Arroganz als überzogene Betonung der Unterschiede und unrealistischen Trennlinien in der islamischen Welt und erklärte, Provokationen und Planungen zum Krieg zwischen Schiiten und Schiiten, Arabern und Ajam, Iraner, Schiiten und Schiiten und Sunniten mit Sunniten, was jetzt in einigen Ländern zu beobachten sei, sei die Politik des großen Satans der Vereinigten Staaten, vor der wir uns hüten müssen. Am Ende stellte Ayatollah Khamenei fest, dass die Zukunft der islamischen Welt rosig sei und die schiitische Gemeinschaft darin eine große Rolle spielen könne. Außenminister Amir Abdullahian trifft designierten iranischen UNO-Botschafter. Der neue iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen ist kurz vor der Abreise zu seinem neuen Missionsort von dem Außenminister zu einem Meinungsaustausch empfangen worden. Bei diesem Treffen gab Hossein Amir Abdollahian, Irans Außenminister, dem neuen UNO-Botschafter der Islamischen Republik Iran, Said Irwani, Ratschläge sowie den Standpunkt Teherans in Bezug auf internationale Zusammenarbeit mit auf dem Weg. Said Irwani, der neue Botschafter des Iran im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York, diente zuvor als stellvertretender Leiter der Außenpolitik und internationalen Beziehungen im obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran, Sekretär des Strategischen Rates für Außenbeziehungen und Leiter der politischen Vertretung der Islamischen Republik Iran im Irak und Diplomat mit Außenministerium des Iran. Irwani löst Majid Takht-Ravanchi ab, dessen Mission bei der UNO zu Ende gegangen ist. Bei einer Abschiedszeremonie in der UNO-Vertretung der Islamischen Republik Iran in New York bezeichnete Takht-Ravanchi seinen Nachfolger als einen kompetenten Diplomaten und sagte dazu weiter, Irwani habe mit ihm während seiner Amtszeit in verschiedenen Positionen eine enge Zusammenarbeit gehabt und sei einer der fähigen Diplomaten. UN-Sicherheitsrat verurteilt jüngsten Terroranschlag auf Moschee in Herat. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Terroranschlag auf eine Moschee in der westafghanischen Großstadt Herat verurteilt. In einer am Samstag abgegebenen Erklärung verurteilte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Terroranschlag vom vergangenen Freitag auf die Ghazargah-Moschee in Herat, drückte den Familien der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten schnelle Genesung. In dieser Erklärung betonte der Sicherheitsrat auch die Notwendigkeit, die Täter dieses Terroranschlags zur Rechenschaft zu ziehen. Bei einem Selbstmordanschlag in Herat kamen Behörden zufolge am Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben, darunter auch Maulavi Mujibur Rahman Ansari, ein prominenter Geistlicher. Mujibur Rahman Ansari betrat kurz nach Mittag Ortszeit mit Anhängern und Bodyguards gerade den Vorhof der Ghazargah-Moschee, um dort das Freitagsgebet zu leiten. Der Polizei zufolge hatte der Attentäter dem Imam die Hände geküsst und dabei die Bombe gezündet. Neben Ansari starben auch dessen Bruder, mehrere Wachmänner und zahlreiche Umstehende. Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben die Anschläge an religiösen Stätten des Landes wieder zugenommen. Der türkische Staatschef hat seinem russischen Amtskollegen Vermittlung im Konflikt um das ukrainische Atomkraftwerk angeboten. Hintergrund ist, dass die internationale Sorge um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gewachsen ist. Das seit März von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja sowie dessen Umgebung waren in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Anlage bewusst unter Beschuss zu nehmen. Moskau bat deshalb die Internationale Atomenergieagentur um Untersuchungen vor Ort. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hatte am Freitag erklärt, dass die physische Unversehrtheit des Kernkraftwerks Saporischschja mehrfach verletzt worden sei. Am Donnerstag traf ein Expertenteam der IAEA im größten Atomkraftwerk Europas ein. Das 14-köpfige Team soll die Sicherheit der Anlage überprüfen. Das Kernkraftwerk ist erneut vom Netz genommen worden. Die Internationale Atomenergiebehörde teilte am Samstag mit, die Verbindung zwischen der letzten verbleibenden Hauptstromleitung des Kraftwerks und dem Versorgungsnetz sei unterbrochen worden. Angesichts der weltweiten Sorgen hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Vermittlung angeboten. Wie das Präsidialamt in Ankara mitteilte, hob Erdogan hervor, dass die Türkei in dem Konflikt eine Vermittlerrolle einnehmen könne, wie sie es bereits beim Abkommen über das Getreide getan habe. Am 22. Juli 2022 hatten Russland und die Ukraine mit den Vereinten Nationen und der Türkei eine Lösung für die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine vereinbart. Sowohl Russland als auch die Ukraine unterzeichneten in Istanbul getrennt voneinander entsprechende Vereinbarungen unter Vermittlung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriffskrieg zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Nun bietet Erdogan eine ähnliche Rolle beim umkämpften Atomkraftwerk an. Griechenland. Die Türkei untergräbt die Integrität des NATO-Bündnisses. Das griechische Außenministerium hat türkischen Verantwortungsträgern vorgeworfen, mit ihren Äußerungen die Integrität und Solidarität des NATO-Bündnisses zu untergraben. Laut Rasia Al-Yaum hat das griechische Außenministerium in einer am Samstag abgegebenen Erklärung die türkischen Verantwortungsträger bezichtigt, mit ihren Äußerungen die Integrität der NATO zu zerstören, und dieses Problem werde den Verbündeten und Partnern mitgeteilt. Laut diesem Bericht heißt es in der Erklärung des griechischen Außenministeriums: Wir werden unsere Verbündeten und Partner unverzüglich über den Inhalt der jüngsten provokativen Äußerungen informieren, um festzustellen, wer unserer Bündnissolidarität in dieser gefährlichen Phase schadet. Diese Erklärung fügt hinzu: Zwischenzeitlich werden wir weiterhin auf der Grundlage der Prinzipien des Völkerrechts und der Schifffahrt als Säule der Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region handeln. Auslöser ist, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Vorfall im Luftraum über die Ägäis Griechenland Konsequenzen angedroht hat. Am vergangenen Wochenende hatte Ankara Griechenland eine feindliche Aktion gegen türkische Kampfflieger vorgeworfen. Dabei habe die griechische Armee ein aus Russland stammendes Luftabwehrsystem genutzt, um die türkischen Kampfflieger per Radar zu verfolgen, hieß es. Es hieß genau dazu: Griechenland habe im August auf Kreta mit Raketensystemen des Typs S-300 aus russischer Produktion türkische Jets ins Visier genommen. Ankara wirft Athen außerdem vor, griechische F-16-Flugzeuge hätten türkische Jets über dem östlichen Mittelmeer mit dem Radar erfasst. Beide Seiten werfen einander regelmäßig die Verletzung von Grenzen und Verträgen vor. Irans Wirtschaftsminister trifft seinen syrischen Amtskollegen. Der iranische Minister für Wirtschaft und Finanzen hat sich in Damaskus mit dem syrischen Wirtschaftsminister zu Gesprächen über den Ausbau der bilateralen Beziehungen getroffen. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Syrien teilte dazu auf Twitter mit: Ehsan Khandouzi, der Wirtschafts- und Finanzminister Irans, habe mit Mohammad Samer al-Khalil, dem Wirtschaftsminister Syriens, und Ismail Hazima, dem Chef der syrischen Zentralbank, zusammengetroffen und dabei die Stärkung der wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit sowie die Beseitigung bestehender Hindernisse auf diesem Weg erörtert. Die Islamische Republik Iran hat eine strategische Zusammenarbeit mit Syrien. Nach der Niederlage von IS haben sich die Beziehungen zwischen Syrien und Iran nun erweitert und diversifiziert, und es gibt klare Aussichten für den Ausbau dieser Beziehungen in allen Bereichen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 32 Grad, Mashhad 34 Grad, Esfahan 30 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hohe Benzinpreise und Heizkosten sowie Engpässe bei Nahrungsmitteln sind die unmittelbar spürbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Aber auch mittelfristig dürfte sich das Leben der Europäer deutlich verändern. Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Unternehmer. Dazu laden wir Sie ein, das erste Teil des Interviews anzuhören. Das vollständige Interview finden Sie wie gewohnt auf unserer Website.
Herr Dr. Ozogoz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön, Herr Dr. Ozogoz. Der Krieg in der Ukraine zeigt jetzt richtig seine Auswirkungen auf die Volkswirtschaften in den westlichen Staaten und auf das Leben der Menschen in diesen Staaten. Das betrifft vor allem die Energie und Rohstoffe. Dazu würde ich gerne mal, Herr Dr. Ozogoz, Sie fragen, da Sie in Deutschland sind und deutsche Staatsangehörige sind, fragen, wie es sich auf Ihr Leben ausgewirkt hat.
Nun, zunächst einmal möchte ich, wenn Sie erlauben, einen Aspekt der Frage korrigieren, weil das ist die Frage, wie Sie sie gestellt haben, wie sie hier in Deutschland immer wieder gestellt wird. Und dieses Narrativ, diese Denkweise wird den Menschen hier in die Köpfe eingehämmert, dass nämlich der Ukraine-Krieg für all das Dilemma, das ich gleich schildern werde, verantwortlich ist. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Krieg, der dort stattfindet, der zu unserem Dilemma geführt hat, sondern einzig und allein die Politik der westlichen Welt, in diesem Fall die Politik der aktuellen Bundesregierung. Lassen Sie mich dazu eine Umfrageergebnis des Tages, das wurde gestern veröffentlicht und heute wird das in den Medien diskutiert, nennen, dass nämlich die Bundesregierung ein Rekordtief erlangt hat, was Vertrauen angeht. Es gab noch nie seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland eine Bundesregierung, die so wenig Vertrauen in der Bevölkerung genießt, wie die aktuelle. Über 60%, manche sagen 66% der Bevölkerung meinen, dass diese Bundesregierung völlig überfordert ist. Ich würde diese Bezeichnung überfordert als Schönung, als Verniedlichung darstellen. Meiner Meinung nach geht es hier nicht um eine Überforderung, sondern dass wir nicht die Interessen Deutschlands, sondern die Interessen der USA hier umsetzen. Nun, was hat das für Auswirkungen? Die Auswirkungen sind wirklich dramatisch. Die Energiepreise sind um das Doppelte, Dreifache teilweise gestiegen. Die Gaspreise im Einkauf der Gasunternehmen sind teilweise verzehnfacht. Das können sie bisher so an den Kunden nicht weitergeben. Aber auch eine Verdoppelung oder Verdreifachung ist schon eine Katastrophe für ein Land, in dem weitaus mehr als die Hälfte aller Häuser mit Gas heizen. Die Industrie sei hier gar nicht erwähnt. Die Industrie wandert ab. Wir haben ein großes deutsches Unternehmen, die Keramik von Villeroy und Boch, ein sehr, sehr bekanntes Traditionsunternehmen, das zum Beispiel jetzt in die Türkei abwandert, weil es dort Energiesicherheit gibt. Und weil die Energiepreise dort eben nicht entsprechend gestiegen sind. Es ist aber nicht nur die Energie. Sie können sich natürlich vorstellen, dass sich das auf andere Bereiche dann auswirkt. Der Strompreis hat ein Rekordhoch erreicht, die Benzinpreise haben Rekordhoch erreicht und entsprechend wirkt sich das auf alle Branchen aus, denn alle Branchen müssen transportieren, alle Branchen brauchen Energie. Und so sind die Lebensmittelpreise dramatisch gestiegen und vieles andere mehr. Offiziell wird hier zwar eine Angabe bis zu 10% gemacht, im Euroraum angeblich nur 9% bisher. Die persönliche Wahrnehmung der Bevölkerung ist eine viel, viel höhere. Das sehen Sie auch an verschiedenen Tarifverhandlungen, die es zurzeit in verschiedenen Branchen gibt. Wir haben heute Freitag einen Streik der Lufthansa. Über 800 Flüge wurden gestrichen, weil selbst Piloten, die ja nun wirklich zu den Bestverdienern im Land gehören, mit den Lohnsteigerungen, die angeboten wurden, nicht einverstanden sind. Also kurz zusammengefasst, eine dramatische Lage und der Verantwortliche für diese dramatische Lage, das möchte ich hier nochmal klar und deutlich sagen, sind nicht die Russen. Die Russen haben genug Gas und sind auch bereit, dieses Gas zu liefern. Es sind die Europäer, die die Russen sanktioniert haben und entsprechend dann auch natürlich die Konsequenzen tragen müssen. Es gab in den letzten Tagen ein sehr erstaunliches Gespräch von der Außenministerin Baerbock, die unter anderem gesagt hat, dass sie die an der Seite der Ukraine stehen wird, völlig unabhängig davon, was der deutsche Wähler denkt. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht gut angekommen. Das heißt, sie verfolgt eindeutig Interessen anderer Länder und nicht die Interessen des eigenen Volkes. Und die Entwicklung ist so, dass wir die Aktienmärkte in einem Sturzflug sehen. Wir sehen Insolvenzen, die zugenommen haben. Mehrere große deutsche Unternehmen haben Insolvenz angemeldet. Im Vergleich zu letztem Jahr ist schon bisher weit über 50% mehr Insolvenzen angezeigt worden. Also ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich anfangen und aufhören soll. Für den Zuhörer im Nahen Osten mag das alles sehr schwach klingen. Eine Inflation von 10% ist für Sie vielleicht lächerlich, aber Sie müssen das immer im Kontext der Situation sehen. In Deutschland ist solch eine Inflation völlig unbekannt und die Leute wissen nicht, damit anzufangen. Die Leute sammeln im Augenblick Holz ohne Ende. Der Holzpreis ist hochgestiegen, damit sie dann, falls das Gas abgestellt wird im Winter, zumindest noch ihren Ofen irgendwie heizen können, falls sie überhaupt einen haben. Also, wie gesagt, es ist eine Entwicklung, deren Ende überhaupt nicht absehbar ist.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Wiederholung der letzten Folge unseres Hörerpostprogramms Wir und unsere Hörer. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Bismillahirrahmanirrahim. Auch heute dürfen wir wieder eine Hörerpostsendung ausstrahlen, dank der netten Zuschriften unserer treuen Hörerfreunde, die nicht aufgegeben haben, trotz der Abschaltung der Kurzwelle. Die Liste der Namen dieser treuen Hörerfreunde ist nicht besonders lang, aber ihre Namen werden immer in der Geschichte unseres Radios einen besonderen Platz erhalten. Auf diese Liste gehören auf jeden Fall Martina Pohl, Michael Lindner, Volker Wilschrei, Heinz-Günther Hessenbruch, Siegbert Gerhard, Stefan Lipsius, Bernd Seiser und Dieter Leupold. Die Liste ist natürlich nicht vollständig und bis vor 4 Monaten gehörte auch Helmut Matt noch zu den regelmäßigen Absendern der Beiträge für die Hörerpost dazu. Aber die Zeiten ändern sich. Trotz der Abschaltung der Kurzwellenausstrahlung bekommen wir doch immer wieder auch Empfangsberichte, wie zum Beispiel von Peter Möller in Duisburg oder wie in der letzten Woche von Marcel Gogolin in Mainz. Im Juli hat Herr Gogolin 11 Empfangsberichte verfasst, in der Zeit vom 4. bis 27. Juli, alle wieder in seiner traditionellen handschriftlichen Weise. Unser lieber Kollege in Berlin hat sie wieder für uns abfotografiert und zugeschickt. Wir versuchen weiter, dass wir diese Mühen nicht unbeantwortet lassen und bedanken uns auch bei diesem Hörerfreund für das fortgesetzte Interesse an unseren Sendungen. Wenn unsere Hörerfreundin Martina Pohl auch keine Empfangsberichte schreibt, so zeigen ihre immer wieder geleisteten interessanten Beiträge zur Hörerpostsendung, dass sie weiter unsere Sendungen hört. Somit können wir auch heute wieder einen Beitrag von ihr vorlesen. Liebe Redaktion von Pars Today, in einer ihrer Sendungen gab es einen Beitrag unter dem Titel »Ein Blick ins Universum«. Die Unendlichkeit des Universums übersteigt auch heute noch unsere Vorstellungsgabe, was Raum und Zeit anbelangt. Der Blick zum Himmel, zum Mond, zu den Sternen hat den Menschen seit jeher fasziniert. Früher erweckte der Himmel den Eindruck von beruhigender Beständigkeit, so dass ungewöhnliche Himmelskörper bei den Menschen Angst und Schrecken auslösten. Dazu gehörten die Kometen. Diese Himmelserscheinungen konnte man damals weder vorher berechnen noch verstehen. Die Erforschung aller kosmischer Materie wird immer wieder durch bahnbrechende Erkenntnisse neu bewertet. Das Weltall birgt noch viele ungelöste Rätsel und Geheimnisse, deren Antworten wir nicht wirklich kennen. Das Low Frequency Array, LOFA, ist zurzeit das größte Radioteleskop. Es kann Radiowellen im Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich messen. In mehr als 7 europäischen Ländern verteilen sich 51 Empfangsstationen. Davon sind 6 in Deutschland. Ihr Frequenzbereich liegt bei 10 bis 250 MHz. Viele Grüße nach Teheran, Martina. Vielen Dank, liebe Frau Pohl, für diese Informationen. Im Heiligen Koran der Muslime wird in vielen Versen auf die göttlichen Wunder des Universums hingewiesen, obwohl in dieser Zeit vor mehr als 1400 Jahren noch keine wissenschaftlichen Forschungen unternommen wurden. Der geehrte Prophet des Islam hat diese Weisheit, die im Koran wiedergegeben ist, durch göttliche Eingebungen erfahren. Auch aus Dillingen im Saarland haben wir am 21. August wieder eine Mail bekommen. Volker Wilschrey hat weitere 5 Empfangsberichte abgeschickt. Liebe Freunde von IRIB, vielen Dank für die Erwähnung meines Reiseberichts Wetzlar-Braunfels-Weilheim an der Lahn in der heutigen Briefkastensendung. Mittlerweile waren wir wieder für einen Tag unterwegs mit dem Bus. Am 14. August nach Heppenheim an der Bergstraße, einem sehr romantischen Städtchen mit mittelalterlichem Zentrum und vielen Fachwerkhäusern. Auch darüber habe ich einen Bericht mit vielen Bildern verfasst und heute beigefügt. So können Sie in Gedanken ein bisschen mitreisen. Heute habe ich wieder 5 Empfangsberichte für Sie. Wie immer waren Ihre Sendungen sehr interessant. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sich doch wieder einige Hörerfreunde mit Zuschriften und Informationen bei Ihnen gemeldet haben. Hier die erwähnten Empfangsberichte, Nummer 2236 bis 2240. Herzlichen Dank, lieber Herr Wilschrey, für die Berichte vom 31. Juli, 6., 7., 14. und 21. August. Ebenso auch für den Reisebericht, für den Sie wieder viel Zeit aufgewendet haben. Wir lesen einige Auszüge aus dem sehr langen und interessanten Bericht von Herrn Wilschrey vor. bei unserer Busreise nach Fehmarn im April 2022 mit dem saarländischen Reiseunternehmen Aventura fiel uns ein Prospekt ins Auge mit einem für uns bisher unbekannten Reiseziel: Heppenheim an der Bergstraße in Hessen. Die Gegend kannten wir bisher nur von einer Fahrt mit dem Auto vor einigen Jahren zum Kloster Lorsch. Von Heppenheim selbst hatten wir bisher noch nicht viel gelesen und waren gespannt, was uns dort erwarten würde. Wir sollten mehr als angenehm überrascht werden. Heppenheim liegt im hessischen Teil der Bergstraße an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und hat 26.000 Einwohner. Das Stadtgebiet selbst befindet sich unterhalb des Schlossbergs mit der mittelalterlichen Starkenburg. In Heppenheim gibt es schon lange die Tradition des Laternenwegs. Mehr als 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkel leuchten seit 2004 aus den Straßenlaternen der Heppenheimer Altstadt herab und alle zeigen hessische Sagen. Erzählt werden Geschichten aus längst vergangener Zeit von Riesinnen, Wichteln und von unerlösten Rittern. Geschichten von Mut und List, von Heldentum und von Liebe. Die von den Straßenlaternen illuminierten Scherenschnitte führen vom Marktplatz aus durch enge Gassen an geheimnisvolle Orte und romantische Ecken und regen die Fantasie der Betrachter an, wie damals die Geschichtenerzähler. Unsere Stadtführerin ist eine der Mitwirkenden bei den nächtlichen Laternenwegrundgängen und es war somit kein Wunder, dass sie die besagten Anekdoten aus der Chronik Heppenheims bestens kannte und auf sehr eindrucksvolle Weise in Reimen auch rezitieren konnte. Für heute belassen wir es aus Zeitgründen bei diesen Informationen, aber der Bericht von Herrn Wilschrey ist noch viel ausführlicher. Herzlichen Dank, Herr Wilschrey. Auch Siegbert Gerhard hat sich wieder bei uns gemeldet und schickte drei Empfangsberichte von den bisherigen Sonntagssendungen im August. Dazu schrieb er: Liebe Freunde vom Team, vom Funk in Deutsch. Schade für die Kurzwelle. Es fehlt mir IREB in Deutsch. Den digitalen Verbreitungsweg über das Internet habe ich wieder ab und zu genutzt und schreibe Ihnen einige Zeilen zu Ihrem ausgezeichneten deutschen Programm. Die Musik aus den iranischen Provinzen mit all ihrer Vielfalt und Klangschönheit, als auch die iranische Popmusik, ist so viel mehr als nur ein Lückenfüller in der Hörerpostsendung, wenn mal weniger Post eingetroffen ist. Meine Frau Birgit Denker und ich sind von den Musikeinspielungen sehr begeistert. Danke für Ihre prima Antwort in der Hörerpostsendung am 14.08.2022 zur Musik in den iranischen Medien. Das erfolgreiche 9-Euro-Ticket für die einfache deutschlandweite Nutzung des ÖPNV läuft Ende August 2022 aus. Die Finanzen sind das Problem. Um eine Nachfolgeregelung wird in der Politik heftig gestritten und geworben. Dies führt mich zu den Fragen zum ÖPNV im Iran. Wie ist er gestaltet? Was gibt es? Wie sind die Preise? Gibt es im Iran einfach zu nutzende Netzkarten? Gibt es besondere Angebote für Touristen? Herzliche Grüße und vielen Dank an Michael Bethke in Bad Homburg für die zuverlässige Bereitstellung der IREB-Sendungen zum MP3-Download auf der Homepage des WWDXC Worldwide DX Club. Liebe Grüße von Frankfurt am Main nach Tiran senden Birgit Denker und Siegbert Gerhard. Sehr erfreulich, lieber Herr Gerhard, und besten Dank an Sie und Ihre Frau, dass Sie doch weiterhin noch von unseren Programmen hören. Sie können unsere Podcasts von allen Sendungen jederzeit auch von unserer Internetseite abrufen. Das sollte kein Problem sein. Ihre Frage über den öffentlichen Nahverkehr in Iran beantworten wir in der nächsten Sendung. Wir danken auch für die mitgeschickten Bilder, die Frau Denker und Herrn Gerhard auf der Brücke über dem noch gut wasserführenden Rhein zeigen. Dazu schrieb unser Hörerfreund noch: Bilder aus Bingen am Rhein, dem Eingangstor zum romantischen Mittelrheintal, UNESCO-Weltkulturerbe mit zahlreichen verwunschenen Burgen und Schlössern. Momentan ist hier Niedrigwasser mit all seinen Problemen. Ich habe Bilder aus Bingen im Empfangsbericht eingefügt zu Zeiten, als es noch genug Wasser im Rhein gab. Am Montag wollen meine Frau Birgit Denker und ich an die genau gleiche Stelle nach Bingen fahren und das Niedrigwasser beobachten. Ja, die ungewöhnliche Hitze, die Waldbrände und das Niedrigwasser oder sogar das Austrocknen von Flüssen und Seen sind besorgniserregende Erscheinungen weltweit, die uns Menschen die Klimaveränderungen vor Augen führen und uns mahnen, denn es kann nicht abgestritten werden, dass wir Menschen selbst daran verursachend beteiligt sind. Wir freuen uns, lieber Herr Gerhard, dass Ihnen und Ihrer Frau die iranische Musik gefällt und geben deshalb gerne nochmal den Hinweis von Herrn Jakub Kilic auf das Rosenfest in Berlin unter dem Motto Rose und Nachtigall an Sie und andere Hörerfreunde weiter. Am Samstag, dem 3. September, gibt es nämlich in Berlin am Rosenanger von 15 bis 19 Uhr ein großes Musik- und Literaturprogramm, unter anderem mit traditioneller Musik aus Iran und Usbekistan, sowie mit iranischen Liedern und Gedichten und Darbietungen aus dem westöstlichen Divan von Goethe, wie auch Volkserzählungen zum Thema Rose und Gedichte aus dem Rosengarten des großen persischen Dichters Sa'di. Der Eintritt ist frei. Und jetzt kommt unser Pausenlied. Mohsen Chavushi singt das Malikor, damit ist Gott gemeint.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی،
زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نه تمام تو گفت که تو در فرد بودی، نه تمام شده تو گفت که تو در که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
Heute darf auch wieder unser lieber Reise-Michael nicht fehlen, denn er nutzt auch das auslaufende 9-Euro-Ticket, weil man ja noch nicht weiß, wie es ab September weitergeht. Hören Sie nun seinen ergreifenden Bericht. Wo Sachsen am schönsten ist. Es ist schon eine angenehme Sucht, immer wieder Orte aufzusuchen, mit denen man sich besonders verbunden fühlt. So geht es mir mit der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, die immer wieder auf meiner Reisekarte steht. Innerhalb kürzester Zeit reiste ich gleich 3-mal in die traumhafte Elbmetropole, die auf mich wie ein Magnet wirkt. Diesmal allerdings ging es mir nicht um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern um die Aufarbeitung uralter Kindheitserinnerungen. So fuhr ich vom Hauptbahnhof aus mit der Straßenbahn in den Dresdner Stadtteil Radebeul, um das Haus meiner Tante und meines Onkels aufzusuchen, die bereits in den 70er Jahren verstarben. Es war damals auch mein Haus, da ich hier einen Teil meiner Kindheit verbringen durfte. Ob dieses Haus noch steht, ob es vielleicht noch alte Einwohner gibt, mit denen ich reden könnte? Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf und ich platzte bald vor Neugier. Es dauerte nicht lange, die Straße Richtung Weinberge hinauf und plötzlich stand ich vor dem Traumhaus meiner Kindheit. Ich war wie versteinert. Es hat sich tatsächlich absolut nichts verändert. Die kleinen Fensterchen im Dachgeschoss, die einen wunderschönen Ausblick auf Radebeul und die Weinberge ermöglichten, an denen ich damals stundenlang mit meinem Onkel stand, während er mir von der Stadt Dresden erzählte. Besonders spannend und beängstigend waren seine Schilderungen über den schrecklichen Bombenangriff am 13. Februar 1945, als Dresden in Schutt und Asche gebombt wurde. Von diesen Fenstern aus konnte er das Inferno einer brennenden Stadt erleben. Der spannende Bericht von Michael Lindner geht so weiter. Auch der Garten erinnerte mich an unzählige Stunden, die ich dort mit meiner Tante und meinem Onkel verbrachte. Glauben Sie mir, ich hatte Glückstränen in den Augen. Aber das Glück sollte noch einen ganz besonderen Höhepunkt erfahren. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück befand sich früher ein sehr gut gehendes Ausflugslokal, die Rosenschenke. Natürlich war ich erst einmal entsetzt, dass es diese Gaststätte nicht mehr gibt. Stattdessen hat sich hier eine Kleinfirma niedergelassen. Als einziges Überbleibsel entdeckte ich eine riesige alte Kastanie, unter der ich vor über 50 Jahren meine Limonade schlürfte oder eine Bockwurst verzehrte. Es tat mir im Herzen weh, dass dieses tolle Lokal einfach nicht mehr da war. Ich weiß nicht, wie lange ich vor dem Grundstück stand, als mich ein etwa 50-jähriger Mann ansprach, ob er mir helfen könne. Ich wurde aus meinen Träumen gerissen, sollte sich aber schon nach einigen Worten als absoluter Glücksfall herausstellen. Obwohl er relativ jung war, kannte er viele ehemalige der alten Einwohner und konnte ausführlich über die Gaststätte Rosenschenke und ihre damaligen Betreiber, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, berichten. Ich konnte es nicht fassen, plötzlich so viele Informationen aus einer längst vergangenen Zeit zu erhalten. Leider sind aber die betreffenden Personen alle verstorben, so dass ich mich mit niemandem mehr persönlich unterhalten konnte. Diesem unbekannten Herrn kann ich nur von ganzem Herzen danken, dass er mir unbewusst ein Stückchen Kindheit zurückgebracht hat. Ist das Leben nicht wundervoll, voller Überraschungen, voller Zufälle? Ob es Zufälle überhaupt gibt, darüber kann man sicher streiten. Setzen wir aber den Bericht von Herrn Lindner fort. Bis zur Rückfahrt nach Gera hatte ich noch einige Stunden Zeit, die ich für eine romantische Fahrt mit der Dampfschmalspurbahn von Radebeul nach Moritzburg nutzte. Die Lößnitz-Grundbahn fährt im Regelbetrieb und verbindet Radebeul mit der Kleinstadt Radeburg. Eine Strecke von rund 16,5 Kilometern. Ein Höhepunkt während der Zugfahrt ist das Überqueren des Dippelsdorfer Teiches, den die Schmalspurbahn über einen 210 Meter langen Damm passiert. Nach etwa 30 Minuten kommt man in der Gemeinde Moritzburg an. Weitere 20 Minuten benötigt man per Fuß bis zum absoluten Highlight, dem Jagdschloss Moritzburg, welches man ohne zu übertreiben auch als Märchenschloss bezeichnen kann. Es ist das schönste barocke Wasserschloss in ganz Sachsen. Nicht umsonst wurde hier auch der wohl schönste Märchenfilm aller Zeit gedreht, Aschenbrödel. Hier verlor das Aschenbrödel auf der berühmten Außentreppe ihren Schuh. Somit wird dieses Traumschloss auch für unsere Jüngsten interessant, die auf der Suche nach Aschenbrödels Schuh sind. Wer noch Lust hat und gut zu Fuß ist, kann zum Abschluss noch einen Spaziergang am riesigen Schlossteich machen, bis hin zum Fasanenschlösschen. Es ist das kleinste, im Originalstil des Dresdner Rokoko erhaltene Schloss in Sachsen. Mit diesen wunderschönen Eindrücken ging es wieder mit Volldampf auf schmaler Spur nach Radebeul zurück, um die Heimfahrt anzutreten. Dresden und Umgebung bieten immer wieder unglaubliche Erlebnisse. Schier unzählige Sehenswürdigkeiten können entdeckt werden, von denen viele zum Weltkulturerbe zählen. Auf die Frage, wo nun Sachsen am schönsten ist, kann man nur eine Antwort finden: überall. Mit freundlichen Grüßen, Michael, oder besser der Reise-Michael. Herzlichen Dank sagen wir Herrn Lindner und allen heute beteiligten Hörerfreunden. Chuda hoffes, Gott schütze Sie.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.